Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder, die Schachglatzen, eine weitere Folge mit Christoph Silecki und Georgios Soulaidis, aka The Big Greek und Chess Explained. Bevor wir anfangen, der Hinweis, gerne in den Kommentaren Vorschläge hinterlassen, welche Themen wir für euch besprechen. Dann suchen wir uns was Passendes aus. Heute haben wir ein Thema, das stand jetzt nicht in den letzten Kommentaren drin, haben wir ausgewählt, beziehungsweise eher Christoph. Christoph, was haben wir heute für euch?
Ja, genau. Unser Thema ist, sind eigentlich alle Eröffnungen spielbar oder ist das so, dass das eigentlich nicht der Fall ist? Ja, weil man hört ja so ein bisschen, wenn man die Nachbearbeitung des Kandidatenturniers, das ist ja noch nicht so lange her, erst wenige Wochen, da ist dann so ein bisschen der Tenor, da hat sich die Einstellung irgendwie geändert. Ne? Es kamen unheimlich viele verschiedene Eröffnungen vor, teilweise auch dubiose Sachen. Und heißt das jetzt, ja, man kann jetzt alles spielen, es gibt keine Haupt- und Nebenvarianten mehr, alles ist gleich gut. Also so ist ja so der Tenor, den man so manchmal hört. Und das, glaube ich, kann man mal ein bisschen einordnen vielleicht. Und zwar im Vergleich, was ist jetzt hier auf dem Top-Niveau los? Was ist vielleicht auf dem Amateur-Niveau los? Was ist dazwischen los? Ich glaube nämlich, das sind ganz unterschiedliche Situationen, von denen man da redet. Ja, ich glaube, das war so als Einleitung ganz passend. Was meinst du denn so zu dem Statement?
Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht vor dem Podcast und ich denke, es gibt ein paar Variablen, die entscheidend sind, in welche Richtung man diese Frage beantwortet. Das sind zum einen die Eröffnungen selbst natürlich, dann die Spielstärke, dann ganz klar die Bedenkzeit. Das sind für mich die drei entscheidenden Faktoren, ob man diese Frage mit Ja oder Nein beantwortet und je nachdem, für welche Situation. Es gibt vielleicht noch weitere Variablen, die jeder für sich definieren kann, vielleicht sowas wie Spaß. Aber das habe ich für mich persönlich, ist kein Faktor, weil der Spaß ganz klar davon abhängt, wie gut man mit einer Eröffnung punktet. Ne? Also wenn man natürlich ständig verliert, dann habe ich auch keinen Spaß daran, sie weiter zu spielen. Dementsprechend ist das für mich eher kein relevanter Faktor. Also für mich sind die entscheidende Faktoren Eröffnung, also objektive Stärke in Eröffnung, Spielstärke des Spielers und die Bedenkzeit ist, glaube ich, fast schon der wichtigste Faktor.
Ja, ich hätte noch einen vierten. Und zwar, wie lange ist die Vorbereitungszeit für diese Partie? Also war es dem Gegner möglich und einem selber möglich, ne, diese Begegnung, ne, vorherzusehen und gegebenenfalls auch eine Vorbereitung zu machen? Das ist ein Faktor, finde ich, insbesondere, wenn wir mal über Ligapartien reden. Also bei mir ist das ein extremer Faktor, weil da können wir gleich noch mal zu kommen. Aber das ist ein wichtiger Punkt für mich. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel in der Doppelrunde, ne, zweite Runde des Tages, und da weiß man eine halbe Stunde vorher, wie die Paarung ist. Das ist was anderes, als wenn ich das, ne, nicht 30 Minuten vorher weiß, sondern 30 Tage vorher weiß oder sogar noch länger. Weil da kann schon ein bisschen was anderes passieren mit einer vielleicht dubiosen Eröffnung, ne? Dubiose Eröffnung, die überraschend kommt, mit völlig unerwartet, ne? Der Gegner wusste noch nicht mal, dass die Paarung überhaupt irgendwie passiert vor einer halben Stunde, ist was anderes, als wenn jetzt einer da rumläuft wie eine Zielscheibe, ne? Wie ich dann immer sage, ne? Die Sitting Duck, ne? Da ist die Ente so, ich lege an, zack, weggeballert, ne? Das kann nämlich passieren. Also sowas hatte ich zum Beispiel, das kann ich mal als Beispiel sagen, das hatte ich jetzt bei der Senioren-Europameisterschaft, da hatte ich eine Partie, da hatte ich beim Gegner gesehen, dass der eine Variante spielt, die zwar objektiv in Ordnung ist, aber wo man ja eine Frage stellen kann. Und die musste er ganz, ganz präzise beantworten. Und das hat er nicht hinbekommen und ist dann einfach weggeflogen. Also aus der Eröffnung raus. Die war jetzt nicht wirklich dubios, die Eröffnungswahl von ihm, aber die war vorhersehbar. Und vorhersehbar ist nicht so ein Problem, wenn man irgendwas grundsolides spielt, was man irgendwie kennt, ne? Aber wenn es so ein bisschen wackelig ist nur oder ne, dann wird sowas natürlich schwierig. Da kann man keine Sachen mehr spielen, die so ja verlieren oder extrem problematisch sind. Ja, wenn man beim Kandidatenturnier mal zurückguckt, wir können mal eine Partie, ich glaube, das war die härteste Partie im Sinne einer dubiosen Eröffnung, das war Pragerandas Partie gegen Vidit, ne, wo gleich noch ein paar andere Faktoren mit reinkommen, wo der diese verzögerte Gambit-Variante im Spanier gespielt hat. Man kann die Partie nachgucken, wer jetzt da Interesse hat, man findet sie ja leicht, gab ja nur diese Partie mit dieser Farbverteilung. Das ist eine Eröffnungsvariante, die für Schwarz nah am Verlust ist. Das ist also super riskant, was er da gespielt hat. Aber Vidit konnte damit nicht rechnen und Vidit ist so ein Zeitnot-Freak, ne, der immer wieder dann bei der Lösung von komplexen Problemen so tief eintaucht, dass er in Zeitnot kommt. Ja, aber in der Partie zum Beispiel war die Vorbereitungszeit natürlich lang, aber dafür hat er auch was gespielt, Pragananda, was vollkommen unerwartet war. Und das war also jetzt so ein Beispiel, wo dann Punkt mit der Bedenkzeit, glaube ich, ein wichtiger Faktor war. Ne? Da hat er damit gerechnet, ne, dass er da vielleicht Zeitvorteil kriegt und ne, dann als Überraschungsfaktor. Aber das spielt er nie wieder. Nie wieder wird er diese Variante spielen. Das war so ein einmaliges Ding, um den Gegner zu überraschen, und der wird das nie wieder wiederholen. Ja, vielleicht mal in der Blitzpartie, aber bestimmt nicht beim nächsten Kandidatenturnier in 2 Jahren. Das kann man absolut vergessen.
Ja, du hast die Bedenkzeit erwähnt, die war natürlich mitentscheidend beim Kandidatenturnier, warum einzelne Spieler deutlich mehr riskiert haben in den Eröffnungen und Varianten ausgepackt haben, die sie sonst im klassischen Schach nicht spielen. Das hatten wir auch schon in einem der Podcasts, glaube ich, relativ ausführlich besprochen. Und hier kommen wir halt zu den Variablen Bedenkzeit in Relation zur Spielstärke. Du hattest gerade den Aufwand erwähnt, ne? Wie viel Vorbereitungszeit? Ich denke, das können wir mit Aufwand als Faktor, als Aufwand definieren. Ja. Wie viel Aufwand muss man betreiben, um eine bestimmte Variante zu spielen? Lohnt sich dieser Aufwand in gewissen Zusammenhängen? Und hier gibt es noch natürlich den Faktor oder den Begriff Erwartungswert, Expected Value. Es gibt halt bestimmte Eröffnungen, für die muss man wenig Aufwand betreiben. Die sind dann grundsolide, die kann man eigentlich jederzeit spielen. Es gibt Varianten, die sind vom Aufwand her sehr groß, da muss man sehr viel Aufwand betreiben und da ist teilweise der Erwartungswert auch sehr niedrig, so dass die Wertigkeit dieser Eröffnung enorm abnimmt. Für mich ist immer das klassische Beispiel, auch wenn es eigentlich eine sehr interessante Eröffnung ist, Wolga Gambit, was nur gespielt werden kann bei einer bestimmten Zugfolge, in der Weiß schön kooperieren muss und nicht nur 2 Züge, sondern 4 Züge, 5 Züge, und das macht die Eröffnung ja unattraktiv. Auch vom Aufwand her, weil es ein enormer Aufwand ist, so eine Eröffnung dann auch zu lernen. Es gibt also Eröffnungen, die sind sehr schnell zu erlernen, die sind solide, die kommen immer wieder aufs Brett. Und es gibt Eröffnungen, die kommen halt zu selten, sodass es kaum noch Sinn macht, sie zu erlernen eigentlich. Ne? Mhm. Siehst du das ähnlich?
Ja, also man muss natürlich schauen, der praktische Wert ist sehr, sehr unterschiedlich, ne, der Varianten. Und auch wenn man überlegt, hier geht's ja dann auch um Überraschungen, ne? So eine Überraschungswaffe, die macht natürlich auch dann Sinn, wenn man sie aufs Brett kriegt, ja? Also wenn ich mir jetzt konkret anschaue, ich möchte den Gegner mit was überraschen, dann habe ich einen Aufwand dafür betrieben und kann ich das dann aufs Brett kriegen. Am besten macht man es dann früh, ja? Also irgendwo in Zug 2 oder 3, wenn es geht, ja? Und nicht in Zug 5 oder 6 oder 7. Sei denn, der Gegner ist so ausrechenbar, dass man das irgendwie hinkriegt, aber ja, bis dahin kann er ja schon seine eigene Überraschung irgendwie bringen, ne? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch mit dem, sind alle Eröffnungen spielbar, wenn man jetzt an Amateure denkt, ne? Wie breit ist denn die Auswahl jetzt, ne, im Schach, wenn man jetzt nicht vom Top-Niveau denkt? Ich denke, die ist sicher größer als im Top-Niveau, weil da ist die eigentliche Auswahl doch relativ, wenn man ehrlich ist, relativ gering. Es gibt ja praktisch niemanden in den Top 20, 30, der nicht, wenn wir jetzt von Schwarz reden, zum Beispiel E5 und C5 spielt auf E4. Machen sie alle, wirklich alle. Mhm. Und du findest niemanden, der wirklich ausschließlich regelmäßig Französisch spielt oder Karo Kann oder gar, was weiß ich, G6, D6, irgendwas. Und die haben alle so eine solide Basis. Und dann ist immer die Frage, welche Überraschung kann ich mir erlauben und wann? Mhm. Und ich glaube, das hat das Kandidatenturnier vielleicht ein bisschen verschoben, dass die Risikobereitschaft da vielleicht höher geworden ist. Das kann sein. Dann liegt aber auch dran, glaube ich, dass die immer mehr feststellen, dass man sonst halt wirklich oft in so verflachende Remiskisten reinkommt. Und dann sagt man, okay, da muss ich halt ein bisschen mehr Risiko nehmen, wenn ich mal Partien gewinnen will. Ne? Und muss man ja auch. Man kann dein Turnier, wenn du nicht 3-4 gewinnst, ja, dann gewinnst das Turnier eben nicht. Ja? Ein bisschen Risiko musst du schon nehmen. Und ich denke, da ist die Bereitschaft vielleicht ein bisschen höher, ne? Dann die 2 drittbesten Fortsetzungen anzugucken, die aber einen Überraschungswert haben.
Ja, jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Genau, die Spielstärke spielt eine enorme Rolle. Je stärker ein Spieler ist, gehen wir jetzt von den Top-Leuten aus, Schachprofis, die können sich im klassischen Schach wenig Ausreißer zu eher fragwürdigen Eröffnungen erlauben. Dann sind das eher so wie bei Pragnananda mal eine, ja, man nennt das auch Kondom-Variante, einmal nutzen und dann nie wieder. Das ist aber ein enormer Aufwand, den sie da betreiben. Das sind aber auch Profis und die müssen die Zeit halt auf wenden, um auch mal für eine Partie so eine Überraschung zu bringen. Dahinter steckt natürlich eine Menge Arbeit, viele Stunden, die sie die Varianten analysiert haben. Und das machen sie dann halt im Profibereich halt für ein, zwei Partien. Je geringer das Niveau ist, desto sinnloser wird dieser Aufwand für solche Überraschungen, weil man als Nicht-Profi eigentlich gar keine Zeit hat, um sich irgendwie stundenlang so eine Variante anzuschauen, die fragwürdig ist fürs klassische Schach. Je geringer die Bedenkzeit wird, um bei den Top-Leuten zu bleiben, desto experimentierfreudiger werden sie und spielen auch eher fragwürdige Eröffnungen. Das sieht man natürlich, weil wir natürlich inzwischen so viele Online-Events haben, Rapid, Blitz, bei den ganz großen Sachen wie Chess.com Championship oder anderen Turnieren, dass sie dann halt auch seltene Varianten immer wieder spielen. Das sieht man bei Carlsen. Und je niedriger die Bedenkzeit, Carlsen, Nakamura sind, glaube ich, die besten Beispiele. Der erlaubt sich ja wirklich, die beiden erlauben sich ja fast alles. Und wenn wir dann noch weiter runtergehen mit der Bedenkzeit, Title Tuesday 3+1, da ist alles möglich. Auch bei den Top-Leuten, die spielen im Prinzip alles. Vielleicht nicht alle von denen. Die meisten sind sich doch ein bisschen auch selbst treu und bleiben bei ihren Systemen. So ein Vincent Keimer zum Beispiel, den wirst du kaum mal sehen, dass der mal irgendwie so einen völligen fragwürdigen Kram spielt. Ne? Noch nicht mal im Blitzen. Im Gegensatz zu Carlsen, Nakamura, die mal auch sowas wie A6, C6 spielen, H4, A4, keine Ahnung, hier und da mal. Die sind aber so stark, die können es sich halt erlauben. Denen ist natürlich bewusst, dass diese Eröffnungen fragwürdig sind und sie im Prinzip in einer Vorgabe spielen, also eine Stellungsvorgabe, keine materielle Vorgabe. Und die können sich dann auch leisten. Also je geringer die Bedenkzeit, desto mehr kann man sich erlauben. Wenn wir jetzt von den Profis weggehen, für die Masse, wie sieht es da aus? Wie können wir das konkret eingrenzen?
Ja, also ich glaube, es geht sicherlich mehr, weil auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwas spielt, was ein bisschen dubios ist, muss die andere Seite es ja erstmal wissen, ne, wie es geht oder finden können. Ne, sozusagen ist auch eine Sache, wenn Sachen natürlich so schlecht sind, ne, dass jeder, sag mal, jeder da drauf gucken kann und sagt, geht doch gar nicht, ne? Dann sollte man das natürlich nicht machen. Aber es geht natürlich logischerweise da mehr. Wie viel mehr, ist so ein bisschen Geschmacksfrage vielleicht auch, ja, für jeden auch, welches Risiko ja einem da jetzt irgendwie noch komfortabel erscheint, ja, oder worauf man auch, wo man auch Spaß dran hat. Du hast diesen Spaßfaktor schon mal erwähnt, ja. Der kann ja ganz unterschiedlich sein. Ja, der Spaßfaktor kann ja sein bei jemandem, der sagt, ich habe Interesse an einer bestimmten Art von Stellung, ne, die jetzt irgendwo reizvoll ist. Ja, dann kann man das natürlich spielen, wenn man dadurch irgendwie denkt, man hat da eine gute Zeit mit verbracht. Aber man kann natürlich auch sagen, ich habe Spaß daran, was Korrektes zu spielen. Das ist zum Beispiel so ein bisschen bei mir der Fall. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie merke, so, okay, das sieht irgendwie gut aus. Ja, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass das passt, so was ich da mache. Und es ist nicht irgendwie, also ich hätte gar keinen Bock drauf, in einer wirklich ernsthaften Partie, also irgendwie eine random Blitzpartie ist was anderes, aber in einer ernsthaften Partie da irgend so einen Quark zu spielen, wo ich mir denke, oh Gott, was habe ich hier gemacht? Ne? Also ich möchte schon irgendwas Ordentliches spielen, wo ich denke, ja, da habe ich irgendwie was Vernünftiges gemacht. Und da mag ja jeder auch so ein bisschen anders ticken. Ja? Und ich glaube, das ist nicht für jeden gleich, ne? Woran man jetzt Freude hat. Ne? Eher so korrekt spielen oder vielleicht eher was spielen, was ein bisschen verrückter ist. Ne? Ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders, ne, wie er da tickt. Eine andere Sache ist, wie man da vielleicht drüber denkt als Trainer oder jemand, der, ne, beratend tätig wird. Da würde ich immer empfehlen, okay, orientiert euch an den klassischen Prinzipien, ne, zumindest im Groben. Ne. Man kann ja so ein bisschen, ne, vielleicht manchmal abweichen, aber diese Prinzipien sind ja da aus Gründen, ne? Und diese Sachen sind normalerweise auch, wenn man die befolgt, ne, die goldenen Eröffnungsregeln und ein bisschen darüber hinaus, die führen ja auch dazu, dass du Partien kriegst, die als, ja, sozusagen als Trainingseffekt besser sind, ja? Also es ist einfach schöner oder für dich als Spieler, als Lerninstrument, wenn du eine Partie hast, wo deine Figuren aktiv sind, wo das Zentrum kontrolliert wird und so weiter. Du lernst einfach mehr, als wenn du in irgendeiner Käseposition da sitzt und kannst nichts machen, ne? Also so, das ist irgendwo einfach die bessere Art zu spielen, meiner Meinung nach. Und ich vermute, bei deinen ist gar nicht so anders.
Nee, nicht wirklich. Wobei wir immer so ein bisschen vom Maßstab klassisch Schach ausgehen.
Ja, klar.
Ich habe mir auch Gedanken gemacht, so, ich habe jetzt die Profis genannt, wir haben jetzt so ein bisschen die breite Masse genannt. Dann jetzt, wenn ich so meine Spielstärke nehme und so meine Karriere betrachte, Es hat sich immer so ein bisschen auch auf natürliche Weise ergeben, aus verschiedenen Faktoren, welche Eröffnung ich gespielt habe und welche nicht. Und es hat sich ganz klar gezeigt, dass ein guter Gradmesser die eigene Spielstärke ist, um eine Entscheidung zu treffen, welche Eröffnung man noch spielen kann und welche nicht. Wenn ich das jetzt fürs klassische Schach nehme, bei mir, da hat sich ja immer herauskristallisiert, so stärkere Gegner, also GM-Spielstärke, insbesondere Gegner ab 2,5, 2,6, gegen die sind bestimmte Sachen für mich einfach nicht spielbar oder ergeben weniger Sinn, weil die objektive Stärke der Eröffnung einfach nicht so gut ist. Das merkt man dann auch. Ich hatte zum Beispiel mit Königs Indisch, was ich ja immer gespielt habe und immer noch spiele, immer Probleme gegen sehr, sehr starke Spieler. Also die haben mir das meistens um die Ohren gehauen und es zeigt sich dann ja auch, ne, dann auch die objektive Stärke einer Eröffnung so ein bisschen mit, nicht nur der Spieler. Während man bei anderen Eröffnungen merkt, so, ja, da kann ich ja problemlos mithalten, ne, wenn das eine sehr gute Eröffnung ist. Ne? Das ist erstaunlich. Zum Beispiel Italienisch mit Weiß. Ich habe gegen E5 war ich viele Jahre sehr faul, habe irgendwelche Nebenvarianten gespielt und habe keine guten Ergebnisse gehabt. Aber weder gegen schlechtere gewinnt man dann irgendwie, ne? Man wurstelt sich durch. Mhm. Man merkt aber so, ja, die Eröffnung ist jetzt aber nicht so toll. So, aber gegen stärkere lief das dann nicht so gut mit irgendwelchen komischen Varianten. Und dann spiele ich plötzlich Italienisch, eine sehr solide, super starke Eröffnung. Und dann gewinne ich plötzlich gegen Großmeister. Und dann fragst du dich hinterher, wieso war denn das jetzt so leicht? Und das liegt natürlich auch an der objektiven Stärke der Eröffnung. Man bekommt eine gute Stellung und hat dann gleiche Aussichten nach der Eröffnung. Der Gegner kann einfach nicht einfach überrennen mit Schwarz. Das geht gar nicht, weil man ja um das Zentrum kämpft. Du hast es genannt, die goldenen Prinzipien, um das Zentrum kämpfen, Entwicklung etc. Statt mit Raumnachteil im Königsinner gegen starke Leute da rumzugurken und die sich immer schön die Hände reiben. Und das kennen sie halt extrem gut. Ich habe gemerkt, so Königsinnisch kann ich spielen so bis 2-4 völlig problemlos. Da gewinne ich auch relativ hochprozentig. Aber diese Spieler sind dann ja auch nominell schlechter als ich. Ne? Und umgekehrt auch andere Beispiele mit Weiß gegen Sizilianisch. Hauptvarianten, offene Sizilianer, sehr, sehr gut. Ne? Egal gegen wen, aber wenn ich dann so einen Läufer E2 Sizilianer dann gespielt habe, eine Zeit lang im klassischen Schach, da ging es auch häufig schief halt, ne, gegen starke Leute. Auch noch nicht mal besonders starke Leute, weil einfach diese Eröffnung jetzt ausgeglichen ist und die Gegner völlig problemlos sich aufbauen können, ausgleichen können. Das gilt halt generell für alle Eröffnungen. Ne? Je schwächer die Eröffnung ist, desto mehr Probleme hat man natürlich auch gegen seine Gegner. Ne? Und also hier im klassischen Schach ist ganz klar eine Tendenz zu erkennen gewesen. Immer Hauptvarianten haben immer besser gepunktet. Ne? Starke Eröffnungen punkten ganz klar besser als irgendwelche Nebengeschichten. Aber je weiter man runtergeht mit der Bedenkzeit, desto größer wird die Range für mich. Ne? Ich spiele ja im Blitzen alles Mögliche. Auch irgendwelche Gambits und es ist auch für mich alles spielbar, auch da natürlich, je nachdem, gegen wen ich spiele. Also die eigene Spielstärke, denke ich, ist ein ganz guter Gradmesser, um zu definieren, welche Eröffnungen für einen spielbar sind, sowohl beim klassischen Schach als beim Blitzschach auch. Ich meine, nehmen wir es mal ganz extrem, ich kann auch eine Dame vorgeben, wenn ich gegen jemanden spiele, der 500 DWZ hat, ne, oder Rating hat auf chess.com, ne. Werde ich die Partie trotzdem gewinnen. Ne? Also es ist halt je nachdem, gegen wen man spielt halt. Ne? Das ist ja klar.
Kannst du auch eine gewisse Öffnungsvorgabe machen dann,
ja, ne, wenn genau.
Du irgendwo, ja. Ne? Es gibt ja auch noch unterschiedliche Abstufungen von dubios. Ne? Es gibt Dinge, die sind dubios, weil sie vielleicht strategisch riskant sind. Ne? Da wird zum Beispiel so ein Königsindisch für mich zugehören. Ne? Keine schlechte Öffnung, aber sie ist halt riskant, ne, strategisch. Ich mache da übrigens auch gerade einen Kurs zu, also ich bin da, ich mag die Eröffnung, ich möchte, ne, also, ja, aber es ist halt ein bisschen riskant, ne?
Ja, natürlich, oder, speziell oder, mit Raumnachteil halt, ne?
Ja, oder du kannst da nicht ganz so gelegen, aber nimm mal so ein Budapester Gambit, ne? Das ist so eine Vereinsspieler-Eröffnung, ja, da ist die recht populär, weil da gibt es ein paar nette Tricks und so, aber du stehst halt gegen viele Antworten immer ein bisschen schlechter, strategisch. Da kannst du nicht so schrecklich viel machen, wenn du weißt, ich auskenne. Und ne, man muss halt immer gucken. Das ist aber ein Risiko. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, wenn der Gegner es kennt, steht man jetzt pleite. So Sachen gibt's ja auch, ne, wo man sagt, ja, da habe ich irgendwie so ein Gambit gespielt und da ist ein Trick und wenn er das jetzt kennt, ja, dann ist es einfach total schlecht. Ne? Sowas, ne, also weiß ich nicht, ne, sollte man wirklich nicht machen. Aber so ein paar Tricks, ne, auf solider Grundlage, okay, aber bitte nicht irgendwie sowas. Es gibt ja diese typischen ich glaube, man sagt mittlerweile schon Meme-Eröffnung, ne? Also irgendwelche Klamotten, die dann immer wieder durchs Dorf getrieben werden, da, ne, The Alien Gambit und so ein Schwachsinn, wo man direkt eine Figur weniger hat für Nöppes, also sowas.
Ja, das ist ja, ja Quatsch, das ist ja kompletter Unsinn. Also irgendwie, diese Eröffnungen gehen aber so langsam aus, ne? Also man kann ja nicht jedem, man kann ja keinen neuen Blödsinn, also klar, irgendwann ist es vorbei mit den unsinnigen Eröffnungen. Stafford Gambit ist natürlich das große,
Der
große das, Maßstab, ne?
Ja, okay, das ist auch wirklich cool schlecht, ne? Also, was ich noch kurz sagen wollte, ist so im Sinne von einer Überraschung. Ich finde immer, man kann gut überraschen innerhalb der Eröffnungen, die trotzdem noch solide sind. Da gibt's immer noch genug Überraschungsmöglichkeiten, wenn man ein bisschen guckt nach Gegner und so. Ich hatte mal eine Spielzeit in der zweiten Bundesliga, wo ich an Brett 1 gespielt habe für Dienstlagen. Und da hatte ich halt die Schwarzpartien gegen Gegner, die waren alle über 2,5. Also in unterschiedlichen Abstufungen. Ja. Van Veli war der Stärkste, da habe ich auch verloren. Aber sonst habe ich alle Remis gespielt mit Schwarz gegen diese Leute und eine sogar gewonnen. Und ich habe in jeder dieser Partien, obwohl ich der Underdog war, ich habe immer eine Öffnung gespielt, die ich vorher noch nie gespielt hatte, aber halt nie was Verrücktes. Also ich habe was gespielt, so, ich habe einmal angenommenes Damen-Gambit zum Beispiel gespielt, was ich vorher nicht gespielt hatte, aber ich konnte mir ausrechnen, okay, der spielt irgendwie, ne, mit E3 und dann habe ich mir eine Variante angeguckt und vorbereitet und das hat auch gut funktioniert, weil er sich damit nicht auskannte. Das hatte ich mir vorher angeguckt. Aber das ist natürlich eine solide Öffnung. Das ist jetzt nicht irgendein Quatsch, ne, wo man sich denkt, oh Gott, das kann der mir widerlegen. Ne? Oder er hatte eine Partie, das ist zum Beispiel eine super Eröffnungs-, Überraschungswaffe, ne? Mit Schwarz, Achtung, Springer F3, Pro-Tipp, Springer F3, D5, D4, C5. Und auf C4, CD4. Das ist fast Ausgleich. Und wenn Weiß sich nicht genau auskennt, hat man überhaupt gar keine Probleme. Das hatte ich zum Beispiel in meiner Partie gegen GM, die habe ich sogar gewonnen. Aber das ist so ein Ding, das kennt keine Socke und es ist tatsächlich ziemlich gut. Also solche Sachen, ja, ist so. Jetzt mal nachgucken, ist nicht so schlecht.
Okay.
Ja, kann ich
noch gar nicht.
Ja, das ist eine gute Zugfolge gegen ersten Springer F3.
Ja gut, aber dann muss Weiß aber auch D4 spielen, ne?
Ja, aber alles andere ist ja schon okay.
Was meistens also, ja nicht kommt.
Ja, gut, bei dem wusste ich, dass der D4 zieht, ne? Weil man guckt das ja, egal, ne? Aber solche Sachen, die solide sind, finde ich, sind als Überraschung halt auch gut möglich, ne? Und das ist immer besser, als irgendwas zu spielen, wo man direkt denkt, okay, wenn er das jetzt kennt, ne? Ja, also ich glaube, also für den Amateurbereich hat jetzt irgendwie dieses Kandidatenturnier nichts Besonderes verändert. Ne? Also
nein,
gar nicht. Quatsch. Ja, also da ist auch diese Geschichte mit, da wird ja öfters mal gesagt, alles ist dann irgendwie ausgelutscht und alles ist bekannt und alles ist Remis und so. Das passiert, das siehst du ja selbst auf einer Ebene IMGM nicht. Da geht's einfach weiter mit interessanten Partien. Ne? Da ist im Prinzip nichts davon zu beobachten, ne? Dass da irgendwie alles ausgelutscht ist und wir müssen dann, weiß ich nicht, Freestyle-Chess spielen oder sonst irgendwas. Ne? Also das, da ist die Bandbreite einfach groß und vielleicht auch größer als je zuvor, ne? Von Dingen, die man da spielen kann. Ne?
Ja, das hat sich natürlich dadurch geändert. Ich komme immer wieder zurück auf meine Lieblingsänderung. Einfach die Bedenkzeit leicht verkürzen, Increment erst ab Ink oder Increment Eisabzug 41 und der Drops ist gelutscht erstmal. So wie beim Kandidaten. Keine revolutionäre Änderung, wie sie immer wieder von verschiedenen Seiten gefordert wird. Es reicht häufig, eine kleine Stellschraube da zu drehen und schon zack, ändert sich das Ganze komplett, das Bild. Ne? Und keiner spricht mehr davon, dass klassische Schach ist tot. Das ist halt auch kompletter Unsinn. Wir müssen auch keine revolutionären Turnierformatänderungen machen, denn wir haben alles dabei. Wir haben einen riesen Potpourri an Bedenkzeiten, an Turnierformaten. Es reicht so langsam. Es blickt sowieso außer den Profis sowieso keiner durch. Auch ich muss immer wieder nachschauen vor jedem Turnier, was spielen die da jetzt für eine Bedenkzeit genau. Wir haben alles dabei für jeden Geschmack. Rapid, Blitz, klassische Schach. Von mir aus auch Chess 960 in was auch immer ein Format. Wobei das, glaube ich, ehrlich gesagt, einfach nicht besonders beliebt ist. Ne? Wir sehen, die WM hat nicht stattgefunden dieses Jahr. Also ist jetzt nicht so, dass das der Heilsbringer sein wird. Niemals. Und online, Over-the-Board-Schach blüht. Es gibt wahnsinnig viele Turniere, Formate, Rapid Blitz, klassisch. Alles gut im Moment, finde ich, was das betrifft. Um konkreter nochmal zu werden, zu uns, was unser Thema betrifft, können wir, glaube ich, konstatieren, es hängt ab von der Spielstärke, von der Bedenkzeit sehr stark. Und wenn wir nochmal weiter runtergehen für die Masse spielt sowieso, glaube ich, eher online. Die meisten spielen wahrscheinlich auch kein klassisches Schach oder Over the Board, das ist ja meistens klassisches Schach. Die können, du hast es zwischendurch erwähnt, fast alle spielen, auch aus einem bestimmten Grund, weil die Gegner die Widerlegung sowieso nicht mal ansatzweise kennen. Und Widerlegungen, der Grad der Widerlegung, ob er gefunden wird oder ob diese gefunden wird oder nicht, hängt natürlich auch von der Spielstärke ab. Ein guter Spieler kann das am Brett finden, ne? Im klassischen Schach sowieso. Ja. Ne? Man kann das berechnen. Je weniger die Bedenkzeit wird, das merke ich auch bei mir, können sich die Leute viel mehr Mist erlauben gegen mich. Ne? Teilweise spielen die mit vor. Ich habe letztens, gab es ja diese bekloppte Eröffnung mit A4, Turm A3, dieses
ja.
Das kam jetzt so ein bisschen in Mode online. Es gab ein, zwei Leute, die das gegen mich gespielt haben im Blitzen. Und ich habe zwar meistens gewonnen, aber es war nicht so deutlich, wie man es hätte erwarten können, ne? von der Eröffnung her. Das heißt, man kann sich so ein bisschen was erlauben halt auch. Ne? Das waren so ungefähr gleich starke Gegner. Ich habe meistens gewonnen, also schon ein leichtes Plus, aber jetzt nicht irgendwie so völlig verrückt irgendwie zu null oder so. Also man kann sich ja online wirklich einiges erlauben in so Blitzpartien, ne? Auch so Qualitätsvorgaben.
Ja, also ich muss zugeben, ich habe, als ich noch mehr online geblitzt habe, meine typische Tilt-Eröffnung war dann immer, wenn ich also wirklich total überhaupt, also, ne, dann habe ich irgendwie immer A6 oder H6 gezogen mit Schwarz oder A3 oder H3 und habe erstmal so 5-6 Mal Turm A2, R1, Turm A2, also ich habe so eine Tempi abgegeben, ne? Und da kannst du auch noch eine, also da kannst du auch noch eine Partie draus machen, im Blitzschach, ja, gegen irgendwen, ne? Da hast du ja nichts weniger, hast du nur Zeit verloren, ne? Okay. Mhm. Ja. Okay, sollte man das machen? Nee, eher nicht, aber naja, jeder war schon mal auf Tilt. Mittlerweile habe ich mir das verkniffen, aber naja.
Gut. Vielleicht sollten wir konkreter werden, vielleicht zum Abschluss noch vielleicht auf ein paar Eröffnungen. Wir haben gar nicht so groß über Eröffnungen generell gesprochen, ne? Also die ganz großen, starken Eröffnungen, ne? Das sind natürlich so Italienisch, Spanisch, Damen-Gambit, ne? Karo-Kant vielleicht noch, Sizilianisch natürlich, Katalanisch, was sehr viel gespielt wird auf Profiniveau, aber auf Amateurniveau eher weniger. Das sind so die großen, Nimzowitsch Indisch mit Schwarz, das sind so die großen Eröffnungen, bei allen Spielstärken, bei allen Bedenkzeiten von jeder Spielstärke problemlos angewandt werden können, weil sie einfach objektiv gut sind. Dann gibt es natürlich so Eröffnungen wie Skandinavisch, die sehr beliebt sind, aber du siehst zum Beispiel bei Skandinavisch einen ganz klaren Unterschied zwischen Profi- und Amateurschach. Die Profis spielen das gar nicht. Im klassischen Schach null und im Blitzen hier und da mal. Ne, aber ja, das ist wirklich nicht häufig, weil das objektiv einfach eine sehr fragwürdige Eröffnung ist. Aber im Amateurbereich sehr beliebt, ne? Weil es auch einen hohen Erwartungswert hat. E4, D5, zack, auf dem Brett kriegt man direkt so das, was man erlernt hat. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber Eröffnungen, wo man erstmal 3-4 Züge braucht, bis sie reinkommen. Was hast du so für Eröffnungen, die du dann noch nennen kannst?
Ja, was ich sagen wollte, bei Skandinavisch oder auch manchmal auch Ajechen-Verteidigung, ne, da hört man häufig, dass Weißspieler genervt sind, wenn das kommt. Das finde ich immer erstaunlich. Da sage ich mal, ja, dann setzt euch doch mal, doch höre ich oft, gerade im Vereinsbereich, oh, der spielt Skandinavisch, wie nervig, ne? Und dann denke ich, ja, dann setz dich doch mal hin, ne, und baller den mal weg, ne? Also, weil mit einer guten Vorbereitung kriegt man da wirklich Vorteil. Also, es ist, ist so, ja. Also, so, und so gut wird das der Schwarzspieler gar nicht können, ne, dass er dann überhaupt da rauskommt meistens. Ja. Also ich finde, das ist immer noch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt E4 spielt und wirklich was an der Eröffnung machen will, dann soll man sich mal gegen diese leicht dubiosen Sachen mal was Kraftvolles angucken und die dann auch wegschießen. Weil das ist ein großer Teil des Eröffnungswertes von erstens E4. Das Erwartungswert, Entschuldigung, ist das Wort, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Weil E4 hat halt einen hohen Punch gegen den Quark.
Ja,
also, ja. Also, das ist auch so, ich spiele ja mittlerweile mit Weiß jeden Zug, ne? Und wenn ich dann sehe, mein Gegner spielt irgend so ein Quatsch, ne? Oder wo ich denke, Moment mal, also der spielt jetzt hier Pirz und kann das nicht, ja, dann spiele ich E4. Also, das ist nämlich ein Punkt. Also nahezu. Und ja, also, so, ne, dann auch was Kraftvolles spielen gegen diese leicht zweitrangigen Sachen. Was man noch übrigens sagen kann, was auch noch eine Sache ist, die sicherlich gut spielbar ist auf fast jedem Niveau, sind mit Weiß so Systemeröffnungen wie Londoner System, ja, oder so Springer F3, G3. Das finde ich, kann fast jeder auch mal reinmixen. Also warum nicht? Ja, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal, du spielst König Indisch mit Schwarz, ja, dann kannst du auch Springer F3, G3 oder so mal irgendwie spielen. So als Überraschung oder im Blitz kann man das mal machen.
Finde ich schwierig, weil es zu viele Zugfolgen gibt.
Ja, ich meine nur, ne, so mal, ne? Also nicht als Hauptgeschichte, aber ich wollte so sagen, so Sachen, die sind ja nicht so variantenintensiv, ne? Das kann man immer mal machen, sowas zu spielen. Was waren wir denn da? Du hast gesagt, was noch so irgendwie so die Mainstream-Sachen sind, die gut sind. Ich glaube, du hast schon fast alle genannt, ne? Mhm. Ich glaube, das ist den meisten Leuten auch klar, was richtig oder was gut ist, ne? Also ja. Ich glaube, viele sind dann vielleicht so irgendwie Non-Konfirmisten und sagen irgendwie, nee, muss aber was anderes machen.
Nur nee, ich glaube, es geht um den Aufwand, den man betreiben muss, ne? Der wird gescheut. Ne? Da wird gescheut. Auch von stärkeren Spielern wie mir, auch lange Jahre. Ne? Also, das habe ich gemerkt, so immer zum Mal. Ich hatte häufig keine Lust mehr, was anzuschauen. Ne? Also war nie der größte Arbeiter, der fleißigste. Ich meine, bis heute spiele ich Königs Indisch auf D4. Hier und da mal was anderes. Klar, im klassischen Schach würde ich das zum Beispiel nicht mehr spielen, aber ich behelfe mir damit, indem ich einfach kein klassisches Schach mehr spiele.
Ja, okay. Ja, das ist ja, kann man machen. Ne? Also es gibt wirklich so Situationen, wo das mit dem klassischen Schach und den Rahmenumständen, also ich habe das schon mal, diese Liga-Situation ist bei mir wirklich so ein bisschen speziell. Also nee, jeder spielt ja oder viele spielen in der Liga und haben was Ähnliches, aber wenn du dann einen Monat oder länger noch Zeit hast, ne, für Partien, also ich hatte das in dieser Spielzeit mehrmals, dass die Leute sich mir gesagt haben hinterher, die haben sich wirklich mehrere Tage vorbereitet. Also haben sich diese ganzen Online-Partien angeguckt, weil die dann irgendwie die Hosen voll hatten. Oh, jetzt spielen wir gegen den Chessable Autor, der kennt bestimmt alles aus dem FF, was gar nicht stimmt. Ich kann mir meine eigene Kurse auch nicht merken. Ja.
Das kann sich keiner merken, ja.
Ja, ja. Aber trotzdem, dann denken die sich, oh, jetzt muss ich mich besonders reinhängen. Ne? Und dann ziehen die sich, dann holen die sich die 25.000 Partien aus Lead Chess runter da und dann zack, 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 wird dann vorbereitet. Ja? Und das ist wirklich eine andere Situation als irgendeine Blitzpartie. Ne? Also nächste Saison, also wer jetzt hier zuhört und nächste Saison gegen mich spielt, ne? Ich spiele irgendwas, das habe ich vorher noch nie gespielt. Da könnt ihr mit rechnen, sozusagen. Ich habe nämlich keine Lust da immer wieder, denn wenn, hat mir einer erzählt mal, ja, das hattest du ja schon mal in ungefähr 10, 15 Partien bis zu 15. Also, okay. Sowas ist schon ein bisschen doof, ne? Also,
ja, gut, aber du bist nicht der Einzige, der da inzwischen das ein Problem hat. Das gilt für alle Spieler im Prinzip.
Ne? Das stimmt, aber ich hatte jetzt persönlich den Eindruck, die waren besonders motiviert, ja. Also
klar, vor allem, wenn sie schlechter sind nominell, du spielst ja auch relativ niedrig für deine Spielstärke, ne?
Ja,
also klar, sind sie deutlich motivierter, ne? Also ich für meinen Teil kann nur sagen, bin nicht so motiviert, wenn ich gegen nominell schlechtere spiele. Den Aufwand, den man inzwischen betreiben muss fürs klassische Schach, ist halt enorm. Und das kann man ja nur machen, wenn man wirklich noch große Ziele hat oder einfach nicht nur Spaß am Spielen hat. Spaß am Spielen so ist das nur mal vielleicht zum Abschluss bei mir korreliert ganz klar mit dem Erfolg. Wenn ich verliere, dann habe ich natürlich gar keinen Spaß und wenn ich gewinne, habe ich Spaß. Also das ist für mich ganz, ganz klar. Und dementsprechend muss man natürlich alles dafür tun, also ich müsste dafür alles tun, zu gewinnen. Und dafür müsste ich halt sehr, sehr viel arbeiten. Ich weiß nicht, wie das für andere ist. Ich glaube nicht, dass man Spaß an der Niederlage haben kann, groß. Habe ich noch nie gehabt, also, sorry.
Das finde ich auch schwierig. Also, es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel im Vereinsschach oder so lange, lange Zeit auf einem teilweise ja bescheidenen Niveau sind und auch viel verlieren, ne, und trotzdem enthusiastisch immer spielen. So, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Ich hätte auch Probleme damit, wenn ich da ständig eins auf die Nudel kriegen würde. Das würde dann meine Stimmung auch so drücken. Ne? Also deswegen denke ich mal, ja, ja, okay. Also gut, schauen wir mal. Also, achso, ich wollte noch sagen, hast du jetzt auch zufälligerweise, ich gehört den Podcast, dass Levi Rossmann Gotham Chess jetzt doch wieder angreift und Großmeister werden will. Fühlst du dich inspiriert davon, das auch noch zu probieren?
Null, nee. Ich bin gespannt, ob das nur ein PR-Gag ist oder wie ernst er das meint, aber wir werden das nicht verfolgen. Bei seiner bescheidenen Elo-Zahl von 22 hat er, glaube ich, jetzt aktuell FIDE Elo-Rating, klassischen Schach. Man braucht 2500 für die Zuhörer, die das nicht wissen, um Großmeister zu werden. Er braucht natürlich nur 3 GM-Normen oder ich weiß nicht, ob er auch schon eine GM-Norm hatte.
Nee, er hat keine.
180 Elo-Punkte ist wirklich sehr, sehr viel. Da sind mindestens 10 bis 15 gute Turniere. Ja, sagen wir mal 10 bis 12, aber in Folge. Da ist ein Schwaches dabei, verlierst du Punkte, musst du wieder gleich 2 gute spielen. Also, sagen wir mal, 15 gute Turniere, wann will er das denn machen? Man muss dann im Schnitt 5 Turniere im Jahr spielen, Minimum, ne? Und das neben dem ganzen Hasseln, was er macht als YouTuber, Ganz schwierige Geschichte. Ne? Ich weiß nicht, wie ernst er das meint und was er dafür alles tut. Hast du da noch irgendwelche neuen Informationen? Ich hatte nur mal ein Video zwischendurch.
Ja, das war, ich habe gestern, der war gestern im Perpetual Chess Podcast, wieder zu Gast und ja, das hat er jetzt, er hat jetzt da wieder einen Trainer und so weiter, ist dann auf jeden Fall jetzt ambitionierter dabei, aber es hörte sich dann schon auch wieder so an, als ob er jetzt nicht irgendwie den Plan hat, andere Aktivitäten besonders runterzufahren. Und ich glaube, das müsste man dann schon tun. Also da müsste man sich schon, ne, konzentrieren. Also, ich meine, wir sind jetzt ganz ehrlich, wir sind ja näher dran als er jetzt, ne? Also ja,
Elo-mäßig 100 und so weiter. Punkte,
hallo? Ne? Also wir sind näher, werden näher dran, ja. Gut, wir sind dafür 20 Jahre älter, ne? Aber okay. Nur mal so.
Ja, ja, ja.
Ich könnte mir nicht vorstellen, das überhaupt zu schaffen. Aber selbst wenn ich es versuchen würde, dann müsste ich wirklich alles andere sein lassen. Also wirklich, ich würde sagen, da geht nur als wirklich totaler Vollzeit-Profi zu sagen. Ne?
Ja, das also glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass man Vollzeit-Profi sein müsste. Man müsste einfach nur extrem diszipliniert seinen Tag durchplanen und alles danach ausrichten und gleichzeitig versuchen, seinen Beruf weiter normal auszuüben. Ne? Und, also ich weiß, was hat er noch gesagt, dass er jetzt nur einen Trainer hat oder was? Oder
ja, ja, auch so. Ja, er hat da einen Turnierplan und sowas, ne, irgendwie. Also, ist ja nochmal gucken, ne? Ich wollte nur noch mal so.
Hat er nicht letztens jetzt ein Turnier gespielt, wo er gespielt hat? Irgendein Turnier in
Kanada? Ja, genau. Das war schon Teil jetzt dieses Comebacks.
Aber was für ein war, wie gut war das Turnier oder wie gut hat er da?
Es war, glaube ich, jetzt nicht so besonders. Aber okay, ne, war nur so ein Einwurf, weil ich habe das eben ja, praktisch vor.
Vielleicht machen wir mal eine Folge über Gotham Chess.
Fällt mir ja. Kann man machen, ne? Dann muss ja, ich vorher muss ich mal einmal
gegen das ist gewinnen, eine super Idee, weil wir strugglen sowieso auch immer so ein bisschen Themen zu finden, ne? Weil wir natürlich im Gegensatz zu anderen Podcastern, die, also ganz ehrlich, die machen ja einfach nur immer News belabern, ne? Die meisten, was natürlich auch sehr einfach ist, ne? Also klar, wir reden einfach immer über die News, ja toll. Eine Podcast, eine Reihe über die Streamer und so weiter, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, können wir uns mal überlegen.
Ja, genau. Oder schreibt doch mal rein, wenn wir das machen. Ne? Wen sollen wir da besprechen? Ein paar sind ja bekannt, ne? Weil ich müsste mich schlau machen. Ich kenne so viele gar nicht. Also die Großen kenne ich, doch, die Großen kenne ich. Aber wenn es jetzt schon kommt, ich weiß nicht so, ne? Es gibt so, glaube ich, Kugelbuch oder so, ne? Im deutschen Bereich. Den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, zum Beispiel. Ne? Müsste ich mir mal angucken, sonst kann ich dazu gar nichts sagen.
Ah, Butch ist so der beste Freund, hör doch auf. Butch ist so mein bester Freund, kann ich so sagen.
Okay.
Also, nee, vor ein paar Tagen mal was geschrieben, ich warte immer noch auf eine Antwort. So desorganisiert, der Süße. So.
Nee, ich bin da so ein bisschen raus. Ich hab einige dieser Streams so geguckt, als es mit der Pandemie dann so losging, ne, in 2020. Da war ich da ein bisschen aktiver, weil ich das auch spannend fand, was da so alles irgendwie Neues kam. Aber wann willst du das alles gucken? Ne? Also irgendwie.
Ja, du bist ja kein Streamer mehr.
Nee, logisch. Klar. Also, ja, ne, aber ich habe, da habe ich auch schon nicht mehr gestreamt zu dieser Zeit, aber da war ich einfach interessierter dran, ne, um zu gucken, was passiert da eigentlich, ne, weil vieles ja neu dann war, aber ne, können wir ruhig auch machen, ne, dann besprechen wir dann mal die versammelte Streaming- und Content-Gilde. Ja,
alles genau. Klar.
Ja, gut, ne, also sonst, oder wenn ihr noch andere Vorschläge habt, ne, in die Kommentare reinschreiben.
Ja.
Ja, bis zum nächsten Mal.
War mir eine Freude.
Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.